Deutschlandfunk Kontrovers.
Heute mit Theo Gers am Mikrofon. Herzlich willkommen. Mit schwerem Gepäck gehen unsere Politiker dieses Jahr in den Sommerurlaub. Nehmen wir mal die Ampel. Das Dreierbündnis ist angeschlagen. Es wirkte zuletzt teilweise wie ein Boxer, der so ein bisschen auf den rettenden Gong wartete, um sich in besagte Sommerpause zu retten. Nur für eine entspannte Rückkehr aus dem Urlaub ist das Haus auch nicht sonderlich gut bestellt. Heizungsgesetz gestoppt, Haushalt mit vielen Fragezeichen, dazu Inflation, Migration, Energiewende. Garantiert fällt davon das eine oder andere der Ampel nach der Sommerpause wieder vor die Füße. Wenn die Regierung schwächelt, müsste eigentlich die größte Oppositionspartei profitieren. Aber Pustekuchen, auch die CDU ist so sehr aus dem Tritt, dass Parteichef Friedrich Merz letzte Woche noch mal schnell vor der Sommerpause den Generalsekretär auswechselte. Carsten Linnemann soll jetzt das Profil der CDU schärfen und hat damit am Wochenende auch schon mal versucht anzufangen. Und da ging es sogar um mehr als nur um Schnellverfahren für Randale stiftende Freibadbesucher. Das alles heißt aber im logischen Umkehrschluss, nichts klare Kante bei der CDU, das Profil war verschwommen. Und wenn die Ampel jetzt als Streitkoalition wahrgenommen wird und die Union auch nicht so richtig rüberbringen konnte, wofür sie gerade steht, dann wächst Denkzettelstimmung, die ist in Ostdeutschland noch stärker ausgeprägt als im alten Westen. Die AfD kann gerade vor Kraft kaum laufen. 20% bundesweit, ein neuer Höchstwert in den Umfragen, dazu das erste Landratsamt und das erste Rathaus erobert. Und das hat auch etwas wohl damit zu tun, wie dieses Land regiert wird und wie in diesem Land opponiert wird. Bevor es aber jetzt ab in die Sommerpause geht, das ist der erste Teil unseres heutigen Themas, geht es schon um die Frage, wie finden Ampel und Union aus ihrem Formtief wieder heraus? Das ist unser Thema heute in Kontrovers. Und ganz entspannt auf Ihre Meinung sind meine drei Studiogäste. Zugeschaltet aus Berlin, Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das ist eine Redaktion für überregionale Nachrichten, die täglich etwa 60 Tageszeitungen mit Nachrichten auch aus der Bundespolitik versorgt. Hallo, Frau Dunz.
Guten Morgen.
Zweite im Bunde, Jana Schimke, Bundestagsabgeordnete der CDU, Wahlkreis Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming 3, Oberspreewald-Lausitz 1. Wem das nichts sagt, das liegt in Brandenburg, das grenzt südlich an Berlin an. Und Frau Schimke ist stellvertretende Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand in der CDU-CSU. Guten Tag, Frau Schimke.
Guten Morgen.
Und dritter im Bunde, Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Pinneberg, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und man kann fast sagen, eine der großen Stimmen des linken Flügels der Partei. Hallo, Herr Stegner.
Schönen guten Morgen.
Einige Hörer haben heute Morgen schon angerufen, nach einem Aufruf in der Frühsendung. Und die Herren, es fehlen leider die Damen, haben eine ganze Reihe von Ideen. Hören wir mal rein.
Bornemann aus Dresden, einen schönen guten Morgen. Ich glaube, das Wichtigste wäre, dass diese Ampelregierung wieder einmal gemeinsam vernünftige Gespräche führt, sich um die Interessen der Bürger kümmert, mehr darauf hört, wo eigentlich die Knackpunkte in unserer Gesellschaft sind. Dann würde wahrscheinlich auch alles sehr viel ruhiger und friedlicher wieder zugehen.
Wähler, guten Morgen. Ich bin der Meinung, die Regierung, die Koalition und auch der Kanzler sollten mit dem Schönreden erstmal aufhören und der Realität wirklich ins Auge sehen und das vor allen Dingen auch der Bevölkerung mitteilen, damit diese weiß irgendwo, wo es wirklich lang geht.
Winwitz mit aus Grammüritz. Nur durch überzeugende Friedenspolitik werden Ampel- und Unionsparteien wieder in der Wählergunst steigen.
Mein Name ist Arno Henn aus Buchen im Odenwald. Die Partei Union und die Regierung finden aus dem Formtief, indem sie sich nur auf einem Gebiet auf gemeinsame Positionen einigen und diese vertreten. Und dieses Gebiet, und jetzt kommt's, ist die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Damit nehmen Sie dem Zulauf zur AfD den Schwung.
Guten Morgen, mein Name ist Jessen aus Hamburg. Wenn man in der Opposition ist, sollte man konstruktive Kritik üben und nicht polemisch diffamieren und diskreditieren oder sogar die Wahrheit verdrehen. Also das Gebaren der Opposition fällt auf sie selbst zurück.
Marc Jena aus Frankfurt.
Wenn es stimmt, dass die Ampel den CO2-Preis zum Januar auf 45 Euro erhöhen will, dann hat sie ihr Formtief überwunden. Mit diesem Modernisierungsanreiz stärkt sie technologieoffen das Heizungsgesetz und füllt den Klima- und Transformationsfonds auf, der die Belastungen für uns abfedert. Mit diesem Coup hätte die Ampelregierung wirklich was fürs Klima getan, einen Neustart hingelegt und wäre, zumal sie fest zur Ukraine steht, wieder in Topform.
Ja, ein bunter Reigen, was der zeigt, was die Menschen, was unsere Hörern, was unseren Hörern wichtig ist. Klimaschutzpolitik, Friedenspolitik, Asyl, Flüchtlingspolitik, alles Themen, auf die wir gleich noch kommen. Ich will aber beginnen mit Herrn Bornemann ganz am Anfang dieser O-Ton-Collage. Er sagt, die Ampel soll gemeinsam wieder vernünftige Gespräche führen. Ähnlich auch eine Mail von Karl-Heinz Kramer, eine erste Mail, die bei uns eingegangen ist. Er schreibt, simpler Ansatz, Doppelpunkt, lasst das Kreisen um die eigene Befindlichkeit, beendet interne Grabenkämpfe und populistisches Wahlkampfgetöse. Christina Dunz, Hauptstadtkorrespondentin beim RND. Sie haben ein Privileg. Sie sind ganz nah dran an Kanzler und Co. Sie kriegen mit, wie Politik in Berlin gemacht wird. Das Kontrastprogramm, wir haben es gerade gehört, findet draußen in der Republik statt. Die einfachen Bürger kommen teilweise nicht mehr mit bei den ganzen Wendungen, wenn Kompromisse in Berlin gesucht werden. Aber eins nehmen Sie wahr, da ist oft Streit, der sich über Tage und Wochen hinzieht. Deshalb die Frage, Frau Dunz, ist die Stärke der AfD ein Spiegelbild dessen, was Ampel und vielleicht auch Union zuletzt geboten haben?
Es ist auf jeden Fall ein Teil der ganzen Misere, weil die Bevölkerung, das hat zum Beispiel neulich der SPD-Vorsitzende Klingbeil in einem Interview mit uns gesagt, er hat es so formuliert, die Gesellschaft ist müde. Und in so einer Situation, ich teile das, in so einer Situation ist es eine Überforderung, wenn man außer Streit nicht viel Konkretes hört. Und das Gegenargument von FDP und Grünen ist immer gewesen, naja, das wäre ja autokratisch, wenn jetzt einer sagt, wir müssen uns einigen und dann tun wir das auch. Wir müssen doch auch streiten können. Die haben das immer als demokratisches Fundament jetzt bezeichnet. Das ist meiner Ansicht nach eine völlige Überforderung bei den vielen Themen, die wir haben, bei dem Krieg in Europa, den wir haben, dann über Details eines Heizungsgesetzes zu streiten, das fast diese ganze Koalition sprengt und dann nicht zu einer Einigung zu kommen. Das war über Wochen der Fall. Und in so einer Situation ist meiner Ansicht nach mehr Führung des Kanzlers nötig. Er hat sein Pulver etwas verschossen mit der Richtlinienkompetenz. Die hat er im Streit um die Atompolitik angewendet. Er kann nicht alle halbe Jahre so mit der Hand auf den Tisch hauen. Aber er hätte das meiner Ansicht nach früher stoppen müssen. Mhm. Es hätte früher hier eine Einigung geben müssen und stattdessen sind die Menschen zutiefst verunsichert worden und das wird sehr lange brauchen, bis das überwunden ist.
Mangelnde Führung des Kanzlers, das merkt auch Dominik Hinze an in einer ersten Mail. Er sagt, dass er das Bild von der Regierung zwar gar nicht so desolat findet, wie es gerne gezeichnet würde, es gäbe durchaus Fortschritte, aber dann, ich würde mir von Olaf Scholz etwas mehr sichtbares Management wünschen. Er merkelt im Moment, er managt nicht. Und auch, dass sich die SPD stärker in die Debatten einbringt. Herr Stegner, Sie sind hier der Vertreter der SPD. Die Ampel, Frau Dunz hat es auch gesagt, hat kein überzeugendes Bild in den letzten Wochen geboten. Probleme blieben teilweise lange liegen. Auch die Begrenzung der Migration, wir haben es gehört in der O-Ton-Collage gerade von Herrn Henn aus Odenwald, oder Problemlösungen, die lösen regelrechte Panikattacken aus, wie beim Heizungsgesetz. Läuft da was falsch in der Ampel und wenn ja, was?
Also was die kommunikative Disziplin angeht, da in der Tat teile ich die Kritik.
Ist das nur Kommunikation? Entschuldigung, ist das wirklich nur Kommunikation?
Ich glaube, in der Sache ist die Arbeit sehr viel besser, wenn man sie an den objektiven Verhältnissen mal misst. Und man darf ja eins nicht vergessen, das haben wir übrigens die Beiträge Ihrer Hörer sehr deutlich gemacht. Wir reden über eine Zeit, Corona war kaum überwunden, wir haben Krieg mitten in Europa, wir haben Inflation, wir haben die Notwendigkeit, unsere Industriegesellschaft klimaneutral umzubauen, sozialverträglich und praktikabel. Das sind riesige Aufgaben für eine neue Koalition aus drei verschiedenen Parteien. Da würde ich jetzt keinen sehen, der das eben mal so locker macht. Die objektiven Schwierigkeiten muss man sehen und gemessen daran, wie wir durch den Winter gekommen sind, was wir schon alles gelöst haben, auch in der Sache, finde ich, ist das qualitativ deutlich besser. Aber man kann nicht wegreden, die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht, dass eine Regierung dauernd streitet. So wird das öffentlich aber wahrgenommen. Teilweise aus parteipolitischen Motiven, teilweise aus Unsicherheit wegen Landtagswahlen, teilweise auch mangelnde Regierungserfahrung beim einen oder anderen Beteiligten. Und das in der Tat kann man besser machen, muss man auch besser machen, weil ich mit Frau Dunz einer Meinung bin. Ein Teil dieses Prozesses führt dann dazu, dass die Leute, die mit den Ängsten ihr Geschäft machen, die Rechtsradikalen, Wasser auf ihre Mühlen bekommen. Und das darf man nicht zulassen. Deswegen gute Politik machen, die anständig erklären, weniger streiten. Das ist schon notwendig, aber dem Gesamtbefund würde ich schon widersprechen. Insgesamt, gemessen an den Herausforderungen, ist Deutschland so schlecht nicht davor. Die meisten Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren richtig in der Sache.
Jana Schimke, Sie sind CDU-Bundestagsabgeordnete. Wenn wir das nehmen, was Herr Stegner gerade gesagt hat, wie ist Ihr Blick auf die Ampel? Ist das nur ein Formtief oder ist das vielleicht sogar mehr?
Naja, also der Eindruck ist natürlich katastrophal. Wer die Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers letzte Woche verfolgt hat, der fragt sich wirklich, wie sehr kann man eigentlich das, was draußen ist, noch ignorieren? Also zu sagen, es sind ja noch 2 Jahre Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl und ich gehe nicht davon aus, dass die AfD dann mit dieser Stärke nach Hause geht, die sie im Moment hat, der verschließt wirklich die Augen vor dem, was ist. Wir müssen eines festhalten, die AfD war bei der Bundestagswahl 2021 lag die bei 10,3%. Sie ist jetzt über 20%. Und hier zu sagen, dass das nicht eine Verantwortung auch der Ampelregierung ist, der lässt wirklich das weg, was tatsächlich auch draußen stattfindet. Und nochmal zum Thema Streit. Streit ist an sich nichts Schlechtes. Also wir haben als Opposition natürlich die Aufgabe, Regierung zu kontrollieren. Und dazu gehört auch Streit. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist die Politik, die gemacht wird. Und die Menschen verstehen sehr wohl, was dort gemacht wird. Da müssen wir auch nichts erklären. Man kann sich heute überall informieren und jeder weiß, dass enorme Investitionen auf ihn warten, allein wenn dieses Heizungsgesetz kommt. Ja? Und diese Angst, die sich da auch breit macht bei den Menschen, führt am Ende tatsächlich auch dazu, dass die Ränder gestärkt werden und in dem Fall die AfD.
Ist das alles
Frau Schimke, wenn ich mal widersprechen darf. Also ich finde, ich habe ja durchaus eingeräumt, dass wir da in Kommunikation besser werden müssen. Aber sich so einen schlanken Fuß zu machen, das auf die Regierung zu schieben, Herr Merz hat gesagt, sein Ziel sei, die AfD zu halbieren. Das Gegenteil ist erfolgt. Sie hat sich verdoppelt quasi. Und deswegen finde ich, an den Ängste schüren ist die Opposition schon kräftig beteiligt. Ne? Also insofern finde ich das ein bisschen einfach zu sagen, also, die Regierung macht das falsch und wir können ja streiten. Da sind schon mehrere daran beteiligt. Fakt ist, dass wir dazu beitragen müssen, sowohl Regierung wie Opposition, dass die Menschen den Eindruck haben, wir wollen die Probleme des Landes lösen und nicht versuchen, parteipolitischen Beifang zu machen. Indem man
aber Herr Stegner, wenn Sie Probleme lösen wollen, dann müssen Sie die Probleme auch imstande sein, beim Namen zu nennen. Und das findet ja nicht statt. Im Gegenteil, man wird in die rechte Ecke geschoben, man wird an den Rand der Gesellschaft geschoben, wenn man einfach mal das benennt, was ist, was man tagtäglich empfindet. Ja, und wir als Opposition sind nicht diejenigen, die dort Gewalt in Schwimmbädern ausüben, ja, oder die illegal Grenzen übertreten. Das ist ja Situation, was stattfindet. Und da müssen Sie doch eine Antwort drauf haben. Und die findet nicht statt. Nancy Faeser macht keine Grenzkontrollen, obwohl wir genau wissen, dass wir Rekordzahlen bei der illegalen Migration haben. Ja? Wir wissen, dass wir ein Problem haben in Schwimmbädern. Frauen gehen dort nicht mehr hin. Das kann ich doch nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, wir müssen einfach besser kommunizieren und erklären.
Wissen Sie,
Frau Dunz, bitte. Ich finde es auch gut, dass Sie sich jetzt so viel Kontroverse jetzt um diese Uhrzeit habe ich selten in der Sendung, gebe ich zu als Moderator. Aber Frau Dunz, bitte.
Frau Schimke, wenn die Union bei unter 30% immer noch ist, obwohl die Ampel so viel Freiraum bietet oder so viel Platz frei macht, dann würde ich doch die Analyse wagen, dass die Union ein erhebliches Problem hat, diese Menschen von ihrer Seite abzuholen. Also das war die Punkte, die Sie genannt haben, sind ganz schwerwiegende Gründe, warum Menschen hier frustrieren oder verunsichert werden. Aber wo gehen Sie hin? Normalerweise müsste die Union bei 35% sein. Aber es geht zur AfD. Und da muss sich auch die Union die Frage stellen, warum sie diese Menschen nicht abholt. Und jetzt versucht Herr Merz noch mit dem Auswechseln des Generalsekretärs zu Carsten Linnemann eine Flanke da aufzubauen. Nur damit, das ist das Problem für die Union jetzt, haben sie auf dem konservativen, sehr konservativen Teil mit dem Parteichef und dem Generalsekretär einen Flügel. Und sie machen und sie werden die AfD trotzdem nicht bekommen, wenn sie diese Politik so weitermachen. Also sie machen aber eine riesige Lücke zur Mitte auf. Und insofern sehe ich nicht, dass die Union da so stark werden kann, dass die AfD ein größeres Problem kriegt, was sie kriegen müsste, wenn die Union stärker wäre.
Frau Schimke, ich würde gerne auch noch einmal nachfragen, warum hat die Union Ihrer Meinung nach Mühe, dass die Bürger in ihr, also in der CDU und in der CSU, nicht die Alternative zur Ampel sehen, sondern dann teilweise auch zur AfD gehen?
Ja, das kann ich Ihnen ganz klar beantworten. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass natürlich die lange Regierungszeit in der Vergangenheit, die 16 Jahre Kanzlerschaft, die wir inne hatten, schon eine kommunikative Last bis heute ist. Wir erleben es in den sozialen Netzwerken, wenn wir oftmals mit Regierungsentscheidungen der Ampel in Verbindung gebracht werden und dann gesagt wird, wir wählen euch nie wieder, weil ihr habt jetzt dieses und jenes beschlossen. Das haben wir gar nicht getan. Also da gibt es auch viel Unwissenheit bei den Wählerinnen und Wählern. Wir haben auf der einen Seite, das kommt noch dazu, auch eine Ampelregierung, die derart ideologische Entscheidungen trifft, die so fernab von dem sind, was die Menschen wollen in diesem Land, die den Bogen so derart überspannt, ja, dass am Ende der Wähler in seiner Verzweiflung dann tatsächlich auch an den extremen Rechten rangeht und dort seine Wahlentscheidung auch trifft. Und diese beiden Punkte, will ich sagen, ja, also das, was Regierungshandeln im Moment ausmacht, aber auch so ein Stück weit für uns noch die Last der Vergangenheit, die Glaubwürdigkeit, die uns bisher auch gefehlt hat, das wiederzubekommen, das macht es im Moment ein bisschen schwer. Und wir müssen auch eines berücksichtigen, die AfD mobilisiert im Moment auch sehr stark im Nichtwähler. Lager. Es geht nicht nur um die Leute, die uns verlassen haben. Es geht auch um jene, die noch nie zur Wahl gegangen sind. Ja, und das ist tatsächlich eine Zielgruppe, die wir erst einmal überhaupt erreichen müssen mit unserer gepflegten Sprache und mit der Art, wie wir auch Politik machen. Und das ist eine Herausforderung für uns alle.
Aha. Ja, Herr Stiegner, ganz kurz noch. Ich möchte euch in den ersten Hörer reinnehmen. Aber Herr Stiegner, ganz kurz noch. Ja.
Also 16 Jahre Merkel als Last, okay. Aber ich sage mal, in Brandenburg stellen Sie den Innenminister. Die Fragen der inneren Sicherheit, die Sie angesprochen haben, verantworten Sie dort selbst mit. Und ein paar Dinge, was das Thema Flüchtlinge angeht, ändern wir ja gerade. Mit der Union war es nie möglich, dass die Leute, die hier waren, arbeiten durften. Was gesagt worden ist, die müssen alle wieder zurück. Wir haben großen Arbeitskräftemangel. Das heißt, wenn wir die Mischung aus dem, was wir jetzt gemeinsam beschlossen haben, dass wir die in Arbeit bringen, dass wir die integrieren hier, auch da sein lassen, dass wir uns um die kümmern, die Gewalttäter sind, eher, dass wir das Staatsbürgerschaftsrecht besser machen, dass wir Abkommen mit anderen Ländern machen. All das ging mit der Union nicht. Das ändern wir gerade in der Ampel. Also verstehe ich gar nicht, wo Ihr Ansatzpunkt für die Kritik liegt.
Das kann ich Ihnen sagen, Herr Stegner. Geduldete durften auch zu unserer Regierungszeit schon arbeiten. Das Problem ist, dass die Integration in Arbeit nicht funktioniert. Und das haben Sie genauso mit zu verantworten. Und da stehen Sie genauso vor einer offenen Flanke. Ja.
Ich gehe jetzt mal rein. Und zwar nicht, weil es fällt mir wirklich schwer, Ihre Diskussion hier so an dieser Stelle zu unterbrechen. Es läuft nämlich sehr schön. Aber es wartet jetzt seit bestimmt 5 Minuten Herr Tietz aus Wolfsburg in der Leitung. Und das wird dann langsam unhöflich, wenn man ihn noch länger warten würde. Herr Tietz, guten Tag.
Ja, schönen Gruß in die Runde. Guten Morgen.
Herr Tietz, Ihr Anliegen.
Es war sehr aufregend und sehr interessant beim Zuhören. Und von daher habe ich gerne gewartet und möchte den Punkt auch ein bisschen aufgreifen. Denn wir haben ja gerade den Arbeitsmarkt diskutiert. Und mein Punkt ist halt eben, dass eigentlich seit Schröder mit der grünen Regierung zusammen, also Rot-Grün, keine große Reform mehr stattfand. Die Österreicher hatten 17 Jahre gebraucht und haben eine Rentenreform umgesetzt. Bei uns steht das aus. Das wäre zum Beispiel ein guter Punkt, wo man ansetzen kann und sogar vielleicht zusammen mit der Opposition was Großes bewegen könnte. Natürlich arbeitet man als Koalition erstmal seinen Koalitionsvertrag ab, aber man braucht ja große Punkte, die vielleicht mal Ansätze bringen, die Bevölkerung mitzunehmen. Und wenn wir sehen, was dort demografisch auf uns zukommt und was rententechnisch auf uns zukommt, also monetär, was den Leuten am Ende übrig bleibt, wenn sie denn ihre Lebensarbeitszeit beenden, dann ist da wirklich ein großes Defizit und da müsste man jetzt vielleicht mal langsam Ansätze finden. Das Problem was ich immer sehe, ist die Angst vor großen Reformen, weil sie halt eben nicht binnen der Regierungszeit greifen. Sie sind länger ausgelegt. Wir haben das bei den sogenannten Hartz-IV-Gesetzen gesehen. Die Früchte ernten dann vielleicht andere oder man erntet sie dann zusammen nochmal in der großen Koalition. Aber es wurde vieles nicht angefasst und das tragen wir jetzt vor uns her und arbeiten, das wurde ja vorhin auch in der Sendung gesagt, uns an klein-klein ab, an Dingen, die vielleicht so ein bisschen auch an der Bevölkerung vorbeigehen und die großen Themen lässt man aus. Ja. Wir haben zum Beispiel auch bei den letzter Satz, entschuldige, dass ich jetzt so lange rede, aber Sie haben es ja gesagt, ich habe ja auch gewartet. Ja. bei den Beamten zum Beispiel, bei den Pensionen haben wir einen immer größer werdenden Ballon, der irgendwann vielleicht auch mal zu platzen droht. Also wir haben ja bei den Bundesländern, haben wir gesehen, um überhaupt wieder Personal zu bekommen, fängt man wieder mit der Feuerbeamtung an. Und bei den Renten klafft da halt eben die Riesenlücke. Also mein Ansatz wäre da vielleicht, vielleicht mal was zu entwickeln für die Ampel während der Koalition, jetzt schon mal was auszuarbeiten. Und bei der CDU bin ich letzter Satz gespannt, ob da jetzt im Grundsatzprogramm was kommt. Denn im Moment lese ich da auch noch nichts, was da auf uns zukommen könnte.
Jetzt haben Sie einen ganzen Teppich ausgebreitet, der Tietz. Entschuldigung. Und jetzt steht es 10.29 Uhr und 20 Sekunden. Das heißt, in 40 Sekunden fangen die Nachrichten an. Wir werden Ihre Punkte nach den Nachrichten um 10.35 Uhr aufgreifen, Herr Tietz. Ganz fest versprochen. Ich habe mir auch die entsprechenden Punkte notiert und meine Mitdiskutanten hier in der Sendung mit Sicherheit auch. Ab in die Sommerpause. Wie finden Ampel und Union aus ihrem Formtief wieder heraus? Darüber diskutieren wir heute Vormittag. Meine drei Studiogäste sind Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerk Deutschland, Jana Schimpke, Bundestagsabgeordnete der CDU aus dem Wahlkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg. Ich verkürze das jetzt mal etwas, den langen Namen dieses Wahlkreises. Und Ralf Stegner, SPD, Wahlkreis Pinneberg und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Vor den Nachrichten hatten wir Herrn Tietz in der Leitung und er sprach sich dafür aus, dass doch endlich mal wieder Regierung und Opposition was zusammenstemmen sollten, also im Arbeitsrecht, bei Beamtenpensionen. Herr Stegner, ist das ein frommer Wunsch?
Naja, natürlich müssen die großen Dinge, die wir verändern, am besten gemeinsam gemacht werden. Dafür gibt es momentan relativ wenig Ansatzpunkte. Wir machen ja große Dinge. Wenn ich an die Umbau unserer Industriegesellschaft hin zur Klimaneutralität betrachte. Und da ist der Ansatz der Union eher nach Karlsruhe zu gehen oder Fundamentalkritik zu üben oder Vorschläge zu machen. Ich nehme ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Da hat Herr Merz vorgeschlagen, wir sollten die Gasimporte sofort stoppen, boykottieren Russland. Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir dem gefolgt wären. Das haben wir nicht gemacht, sind gut durch den Winter gekommen. Aber das ist schwierig und für eine Rentenreform, wir haben ein paar Dinge gemacht mit dem Bürgergeld und mit anderen Dingen, das ist momentan, glaube ich, eine schwierige Zeit, das gemeinsam mit der Opposition hinzubekommen. Aber insgesamt kann ich seine Haltung durchaus teilen. Es wäre schön, wenn wir an manchen Stellen gemeinschaftliche Lösungen finden können. Ich sehe aber die Bereitschaft der Opposition dafür eigentlich momentan nicht.
Ja, Frau Schimpke, will die Union nicht, kann sie nicht oder weiß sie alles besser oder was ist da los?
Nein, also wir haben einfach eine andere Vorstellung von der Frage, wie wir unser Land wieder besser machen können. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, die Wirtschaft liegt am Boden. Wir haben nach wie vor Inflation. Wir befinden uns in der Rezession. Viele Betriebe wissen nicht, wie sie die nächsten 2 Jahre überstehen wollen. Und da machen wir uns natürlich Gedanken und auch Vorschläge, wie man jetzt aktiv handeln sollte und was tun müsste. Und was tut die Ampel von all dem nichts? Wir haben es mit einem Wirtschaftsminister zu tun, der von Wirtschaft keine Ahnung hat und sich dafür auch nicht wirklich interessiert. Klimaschutz wird über alles gestellt, über das Wohl der Menschen, über deren Lebenssituation. Ja, und das ist natürlich eine Politik, mit der kommt ein Land nicht voran. Die Werte, die wir haben, sind besorgniserregend, was unsere Wettbewerbsfähigkeit angeht und vieles mehr. Und darauf haben wir natürlich die richtigen Antworten. Davon bin ich fest überzeugt. Wir haben in unserer Grundsatzkommission kluge Leute zu sitzen, die sich viele Gedanken machen und auch gute Vorschläge schon erarbeitet haben. Und der Vorschlag von Carsten Linde, man zuletzt zu sagen, wir brauchen wieder Lust auf Arbeit und wir müssen wieder mehr arbeiten. Und dazu gehört, dass man natürlich mehr Arbeit belohnt, indem man steuerliche Entlastungen schafft bei Rentnern, die über 65 arbeiten oder bei Beschäftigten, die über 40 Stunden in der Woche arbeiten. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Solche Vorschläge werden ja dann sofort von der Ampel runtergeschrien und runtergeredet. Aber ich finde, sowas muss man durchaus mal zulassen.
Frau Dunz, ganz kurz.
Frau Schimpke, ja, das ist ja gar genau, nicht so absurd.
Herr Stegner, kurz jetzt erstmal Frau Dunz. Uns, Entschuldigung, und dann Herrn Stegner und dann nehmen wir die nächste Hörerin.
Was ich sehr interessant bei Herrn Stegner und Frau Schimpke finde, ist, dass die konkreten Vorschläge von Herrn Tietz wohlweislich umgangen wurden. Nehmen wir mal eine Reform des Rentensystems durch die Integration der Beamten. Das ist höchst kompliziert und sowohl bei SPD und Union ist die Sorge, dass für einen Übergangszeitraum die Rentenkasse eben sehr viel mehr Geld zahlen müsste, weil die Pensionäre mit dazukämen. Aber Sie beide haben jetzt dieses schwierige Thema erstmal umgangen. Dabei ist es absolut berechtigt. Es gibt ja auch ein aufkommendes oder zunehmendes Ungerechtigkeitsgefühl. Die einen, die sich die auf die Beamten schauen, die einfach besser abgesichert sind. Nach Erhebungen leben Beamte länger. Sie haben eine höhere Lebenserwartung und dass man eine Gleichberechtigungsschwelle da haben möchte mit einem sehr komplizierten Thema, was nur mit SPD und Union gelingen würde, in einer oder hätte man in einer großen Koalition schon machen können. Das Drama ist nur, beide zusammen würden im Moment gar keine Mehrheit, also wenn es mal um eine neue Regierung ginge, erhalten. Und sie müssten da weit über ihren Schatten springen, um so ein konkretes Thema von Herrn Tietzma aufzugreifen.
Das spräche aber, Frau Dunz, für einen parteiübergreifenden Großkonsens, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir hatten in der Vergangenheit häufig, ich nenne mal Beispiele, große Rentenreformen, die wurden eigentlich ganz bewusst auch immer im Konsens zwischen der jeweiligen Regierung und der Opposition verabschiedet, damit dann eben auch klar wurde, das war ja auch dann eine Botschaft, die mitschwang, das ist ein Projekt, hinter dem stehen wir alle gemeinsam. Und ich frage mich, oder viele Hörer fragen sich auch draußen im Land, warum geht das nicht auch bei anderen Großprojekten, Stichwort Klimaschutz?
Ja, nur ganz kurz das noch zum Beamten, weil Union und SPD sehr große Sorge haben, dass sie dadurch Wähler verlieren.
Einfache Antwort. Herr Stegner war noch ganz kurz und dann nehmen wir die Hörerin.
Das, was Frau Schemke eben gesagt hat, war doch die Beschreibung von Absurdistan. Also mal ganz ehrlich, wir haben eine ganze Menge getan, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern, zum Beispiel durch Kurzarbeitergeld und andere Dinge. Wir haben den Mindestlohn erhöht, da haben Sie nicht mal dafür gestimmt und erzählen, was davon Arbeit sollte sich wieder lohnen, sondern Sie haben im Wesentlichen dagegen gestimmt bei all den Maßnahmen. Die Industrie, mit denen reden wir nicht mehr über das Ob von Klimaschutz, sondern noch über das Wie, und Sie diskutieren hier noch das Ob. Das heißt, die Union ist ja total vorgestrig mit dem, was Sie sagen, wo soll man da gemeinsam Lösungen entwickeln. Sie beschreiben ja das Land schon wirklich kurios. Die Europäer haben uns nicht kritisiert dafür, dass wir die Dinge tun, sondern dass wir es uns leisten konnten, so viel Geld hineinzustecken, um Arbeitsplätze zu sichern, um dafür zu sorgen, dass die Energiesicherheit da ist. Die Speicher waren leer und all die Dinge, die wir verändert haben. Also insofern finde ich schon, dass Sie sich ein bisschen mehr Mühe machen sollten, zu sagen, wo denn Ihre konkrete Vorschläge sind, die man gemeinsam umsetzen könnte.
Interessante Sicht der Dinge. Also wir haben jetzt sowohl Schwarz- wie Weißmalerei gehabt in der Sendung. Wir haben aber jetzt eine Hörerin in der Leitung, Frau Kaplan aus Rostock. Hallo, Frau Kaplan.
Hallo.
Ihr Anliegen.
Also ich bin auf Ihrer Fährte, Frau Dunst. Ich finde beide Seiten, Koalition als auch Opposition, in dem Fall CDU, sollten konkreter werden. Es wird immer gesagt, die AfD darf nicht regieren. Aber mir ist noch nicht zu Ohren gekommen, wie das verhindert werden soll. Da fehlen mir tatsächlich Konkretheiten. Mir ist die Ampel zu fern der normalen Leute. Die Ampel schafft es nicht, zu erklären, warum sie was tut und warum es gut für uns ist, für uns als Einzelne. Und die CDU ist mir tendenziell mittlerweile zu wirtschaftsorientiert. Zu, ich weiß nicht, was,
ja, wenn es mehr merkt, das schon mal, ja, das, ja, da sind ja schon einige Punkte drin, ja. Frau Kaplan. Deswegen fange ich mal mit Frau Schemke an. Denn wir haben da einen frischen Generalsekretär auch wieder aus dem dem Wirtschaftsflügel der CDU. Der bezeichnenderweise, sagen manche, einen Generalsekretär ablöst, der aus dem sozialpolitischen Lager der CDU kam und kommt. Nämlich Mario Chaya war das. Frau Schemke, Sie sind ein Mitglied des Wirtschaftsflügels der Union und Sie haben auch die Ernennung von Carsten Linnemann ausdrücklich begrüßt. Aber geht da nicht in der Union dann auch was verloren, wenn mit Friedrich Merz und Carsten Linnemann jetzt zwei, ich sag mal, Wirtschaftsmänner in Anführungszeichen, bei der Union das Sagen haben und der Sozialflügel irgendwo unter ferner liefen?
Wissen Sie, das ist ein interessanter Reflex, wenn immer unterstellt wird, wenn man auf wirtschaftlichen Sachverstand Wert legt, dass dann das Soziale leidet. Nein, im Grunde genommen ist es doch so, dass ein guter Sozialstaat auf einer gesunden Wirtschaft fußt. Und das muss in Deutschland deutlich stärker betont werden. Und alles, was in der letzten Zeit stattgefunden hat, doch genau dazu geführt, dass Wirtschaft praktisch abgewürgt wird. Nochmal, wir sind in einer eklatanten wirtschaftlichen Krise. Alle kennen Zahlen deuten darauf hin. Was wir jetzt brauchen, und da kann ich es gerne konkret machen, wir brauchen natürlich Technologieoffenheit. Wir können nicht Technologie verbieten und sagen, wir gehen nur noch in diese eine Richtung, dann würge ich Wirtschaft, Innovation ab. Das darf nicht passieren. Und insofern sprechen wir uns natürlich für Technologieoffenheit. Die Menschen sollen darin investieren, was sie gut und richtig finden. Wir brauchen auch bei der Energieversorgung Stabilität. Ich kann nicht sagen, ich steige aus einer Sache aus, weil es mir gerade mal nicht in mein ideologisches Konzept passt. Das geht nicht. Hier geht es darum, dieses Land zu versorgen. Und ich sage auch gerne was zu den Beamten. Hier muss auch mal klar werden, dass das natürlich eine Diskussion ist, die darauf, die am Ende die Probleme der Rentenversicherung nicht lösen wird. Wir haben in der Rentenversicherung strukturelle Probleme, versicherungsfremde Leistungen, die finanziert werden wollen. Das werde ich auch nicht lösen, wenn ich alle Beamten in die gesetzliche Rente bringe. Nein, ich muss die Probleme da lösen, wo sie entstehen. Ja, und dazu stimmt, gehört auch die Erkenntnis, dass noch ein Satz, dass Sozialpolitik sich nicht nur durch Geld ausgeben definieren darf. Sozialpolitik ist auch Aktivierung. Wir müssen Menschen in die Unabhängigkeit vom Sozialstaat bringen. Genau. Dazu gehören auch stärkere Sanktionen bei Hartz IV. Wir wissen, dass es Sozialbetrug gibt in diesem Land.
Ihrer Meinung.
Frau Kaplan ist nochmal dran. Ja, bitte.
Mir fehlt in dem Profil der CDU die Abgrenzung eben zur AfD. Wo bleibt denn das C, das christliche
CDU? Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Das kann ich Ihnen sagen, Frau Kaplan. Das C in der CDU fußt auf einem individuellen Menschenbild. Wir wollen nicht Menschen erziehen. Wir wollen ihnen die Freiheit dazu geben, die richtigen Entscheidungen in ihrem Leben selbst zu treffen. Das ist der Unterschied. So. Auch das gehört. Sie sind doch Beitragszahler. Sie zahlen doch in und Steuerzahler. Sie zahlen in die Steuerkasse und in die weil ich davon ausgehe, dass Sie beschäftigt sind, dass Sie im Arbeitsleben stehen, dass Sie sich für Politik interessieren und deswegen diese Zusammenhänge möglicherweise kennen. Sie sind doch diejenige, die auch dazu beiträgt, dass dieses Land am Laufen gehalten wird. Und dazu müssen wir doch als Staat sicherstellen, dass mit Ihren Geldern ordnungsgemäß umgegangen wird und es eben nicht, dass die Gegenleistung ausbleibt. Wissen Sie, von denjenigen, die Leistungen empfangen. Das gehört doch zu einer sozialen Marktwirtschaft dazu. Geben und nehmen.
Ja. Herr Stegner, gehen wir mal auf Ihre Partei, auf die SPD. Markenzeichen ist ja, dass es sozial zugehen muss im Lande. Wenn wir jetzt bei der Union sehen, dass da möglicherweise doch ein Schwenk hin zum Wirtschaftsflügel geht. Und ich muss jetzt Frau Schimke auch erstmal so stehen lassen. Aber es war auch schon bei der letzten Bundestagswahl deutlich, dass die Union quasi, ja, dass das Soziale quasi die Achillesferse der CDU gewesen ist, dass da zu wenig kam. Da müssten Sie doch eigentlich als SPD die Sektkorken knallen lassen und sagen, wunderbar, wenn die Union uns das Thema überlässt, das ist sowieso unser Bier und dann kümmern wir uns verstärkt darum.
Eine Zeit für Sektkorken ist, glaube ich, nicht, aber es zeigt jedenfalls, dass die Bürgerinnen und Bürger sich bedanken würden, wenn das passiert, was hier vorgeschlagen wird. Ich sage, die Union hat nicht mal den Mindestlohn zugestimmt. Nein, ich glaube, die Lösung vieler Probleme, die wir haben, liegen darin, dass wir gute Arbeit haben, die Menschen anständige Löhne bekommen für das, was sie tun und wir damit die sozialen Sicherungssysteme auch stärken können, weil nämlich die Menschen Beiträge bezahlen, Steuern bezahlen können und keine Sozialtransfers brauchen. Das ist der Ansatz zum Beispiel bei unserem Bürgergeld gewesen, gegen das die Union auch gestimmt hat. Das ist der Ansatz, mit dem wir versuchen, dafür zu sorgen, dass sowohl Gesundheit und Pflegesystem sich verbessern und gestärkt werden, wo wir auch dringend Fachkräfte brauchen. Das ist der Punkt, weswegen ich sagte, und da hatte Frau Schimpf uns Unrecht, wir haben immer blockiert gegen Wünsche der Wirtschaft, dass Menschen aus Afghanistan oder Syrien hier arbeiten durften. Wir haben aber dringenden Arbeitskräftemangel. Und wenn wir all das gemeinsam tun, dann verbessern wir eine ganze Menge. Und das kann man ja auch sehen, dass das Zustimmung in der Bevölkerung findet und dass diese Vorstellung von gestern zu sagen, wir brauchen mehr Sanktionen, wir müssen mehr kontrollieren und der Sozialstaat sei viel zu üppig, wie das immer formuliert wird, das ist, glaube ich, ganz falsch. Und insofern, glaube ich, liegen wir da mit dem, was wir auch im Bundestagswahlkampf ja propagiert haben, nämlich zu sagen, wir brauchen Respekt vor der Leistung von anderen Menschen. Damit ist Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden und bei den Rezepten, die Frau Schimpke vorschlägt, bin ich zuversichtlich, dass es das nächste Mal wieder gelingen kann. Trotzdem will ich die Dinge nicht schönreden. Der Umbau der Industriegesellschaft ist eben auch die größte Reform in diesem Bereich seit 100 Jahren.
Ja. Und Herr Stegner, ich will noch mal kurz eine
Energie haben.
Herr Stegner, ich will Sie
trotzdem
Herr Stegner, ich will Sie noch mal mit einer Mail konfrontieren, die in etwa auch in die Richtung geht von dem, was Frau Schimke gerade gesagt hat. Nämlich ein Herr Moritz hat uns eine Mail geschrieben und da lautet, die lautet, Zitat, die Ampel regiert in fast allen Belangen gegen die Bürger. Sie will bevormunden, erzwingen, keilt gegen Kritiker, folgt Ideologien, betreibt Angst und damit Spaltung und haut nur populistische Sprüche raus. Selbst der Kanzler macht sich über Bürger lustig und lacht sie aus. Was sagen Sie diesen Bürgern? Liegen die komplett falsch? Ist auch das, was Frau Schimke vorhin sagte, wir haben ein bestimmtes Weltbild als CDU, in dem Fall war es fast ein FDP-Weltbild, schien es mir, aber das nur nebenbei. Was sagen Sie diesen Hörern, die sagen, also ihr regiert eigentlich gegen unsere Interessen, fernab von den Leuten? Das war ja auch ein Satz, den gerade Frau Kaplan gebraucht hat.
Nein, ich teile diese Einschätzung nicht. Und im Übrigen, die Bürgerinnen und Bürger haben Gelegenheit, demokratische Parteien zu wählen. Sie tun das auch. Wir hatten gerade Wahlen in Bremen, wo man das sehen konnte sozusagen und auch anderswo. Die Bürger können ihre Stimme abgeben. Die Behauptung, es gebe hier keine Meinungsfreiheit, alles würde ideologisch durchgesetzt, das ist falsch. Damit, das ist eine Propaganda, wie wir sie von Rechtsradikalen kennen. Und dem würde ich energisch widersprechen. Wer ein Land will, wo es keine Meinungsfreiheit gibt, der soll mal nach Weißrussland oder China oder Russland gehen. In Deutschland gibt es die sehr wohl. Ich glaube allerdings, dass die Debatten teilweise über die falschen Themen geführt werden. Weil wir haben kein Problem mit unserer Gendersprache oder mit solchen Themen, sondern wir haben Probleme, unsere Energieversorgung zu sichern. Wir haben unsere Probleme, den Umbau der Industriegesellschaft zu bauen. Wir haben Probleme mit dem Krieg mitten in Europa. Wir haben Probleme, die Bundeswehr wieder so aufzustellen, dass sie zur Landes- und Bündnisverteidigung besser in der Lage ist. Wir haben also eine Hülle und Fülle von gravierenden, schwierigen Herausforderungen. Und da sollten wir uns auch auf die Themen konzentrieren, die wirklich viele, viele Menschen betreffen und nicht so tun, als seien die Probleme eigentlich, wie wir sprechen oder welche Ideologie wer hat. Es gibt Meinungsfreiheit in Deutschland, kann jeder seine Meinung sagen und es gibt genügend demokratische Parteien, die man wählen kann. Man muss nicht Parteien wählen, die die Demokratie ablehnen und unsere Ordnung beseitigen wollen. Das muss man dann ehrlicherweise auch sagen. Das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz. Es wird immer diskutiert, dass andere Parteien daran schuld seien, wenn Rechtsradikale zunehmen. Ich glaube auch, wer als erwachsener Mensch eine Partei wählt, die Nazis in der Führung haben, die Rassisten, Antisemiten sind und für Gewalt eintreten, dem muss sich auch selber einen Vorwurf machen lassen. Ja, da kann man aus unserer Geschichte lernen, dass das nicht ins Gute führt, sondern zu Krieg und zu Dingen jedenfalls, die wir nicht wiederholen wollen in Deutschland. Und das muss vielleicht auch mit etwas mehr Selbstbewusstsein vertreten werden.
Ich will nochmal Frau Dunz ansprechen. Ja. Ich will Ihnen nicht was in den Mund nehmen. Sie können auch Ihren Punkt gleich sagen, Frau Dunz. Aber genau das, was Herr Stegner gerade sagt, das klang so ein bisschen wie, na, ich will nicht sagen Publikumsbeschimpfung, aber wir haben ja objektive Fakten. Wir haben eine AfD im Höhenflug. Wir haben auch eine Umfrage aus der letzten Woche. Da sagen 54% der Bürgerinnen und Bürger, die Regierung macht ihre Arbeit eher schlecht. Und der Trend geht seit Monaten in diese Richtung. Das heißt, dieser Wert 54% macht ihre Arbeit eher schlecht. Der wird eigentlich immer höher. Ist das nur Symptom oder ist das mehr? Ist da was im Busch?
Ich glaube, dass durch den Murks beim Heizungsgesetz, also nämlich die Kommunikation vor allem und dass ein völlig unfertiger Entwurf die Leute in Angst und Schrecken versetzt hat, dass das ein Grundübel ist. Es ist eine tiefe Verunsicherung und es wird lange brauchen, bis die Ampel das wieder kitten kann. Bei dem Thema AfD, so wie Frau Kaplan die Frage gestellt hat, nämlich was machen eigentlich SPD und Union dagegen, hilft es, glaube ich, weniger zu erzählen, was man Gutes getan hat in der Vergangenheit, weil es gibt dafür, sage ich mal, keine Dankbarkeit, sondern man muss gucken, wo das im Moment das Problem ist. Und ich sehe sowohl SPD und Union wirklich völlig blank auf die AfD zu reagieren und würde gerne den Blick auf Ostdeutschland wenden. Ein Problem ist, dass beide Parteien in der Fläche zum Teil gar nicht mehr verankert sind. Es sind Landstriche da, da sind CDU und SPD und Grüne und FDP schon gar nicht mehr. Man hat dieses Feld der AfD überlassen und jetzt entwickelt es sich so, so höre ich das zumindest aus den Parteien, die ich genannt habe, wenn sie auftreten in der Fußgängerzone oder überhaupt öffentlich auftreten, machen sie das zum Teil mit Angst oder mit der Befürchtung, beschimpft zu werden, in die Ecke getrieben zu werden und ziehen sich immer weiter zurück. Und ohne diese Verankerung, zum Seniorennachmittag zu gehen, der Jugend etwas anzubieten, wird es sehr, sehr schwer für beide Parteien, diesen Unterbau zu halten. Und wenn ich noch einmal auf Frau Schimke kurz zu sprechen kommen kann, die Frage, wo das C in der CDU noch ist, haben Sie gesagt, ganz leicht zu beantworten. Wir wollen die Menschen nicht erziehen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das C steht für christlich. Und diese Politik, die Sie über Jahre damit auch vertreten haben, wenn das jetzt so ist, so letztendlich was auf die Ampel zieht, was ja auch nicht stimmt, dass es Verbotsparteien sind und es ist kein Heizungsverbotsgesetz. Das ist sehr manipulativ, wie da vorgegangen wird. Ich teile absolut die Meinung von Herrn Stegner in dem Sinne, wir haben natürlich keine Meinungsdiktatur. Natürlich können wir hier alles frei sagen. Und natürlich gibt es nicht Verbotsketten, so wie die Union das auch darstellt. Und das vergiftet sehr das Klima. Und davon müssen wir unbedingt wieder runterkommen. Auch noch so ein Beispiel habe ich mir gerade notiert, Frau Schimpke, wenn Sie sagen, wir haben einen Wirtschaftsminister, der sich für Wirtschaft nicht interessiert. Das stimmt doch nicht. Und das wissen Sie ja auch. Er hat Defizite, klar, aber dass er sich dafür nicht interessiert. Ich finde das so unnötig, da so eine Stimmung zu verbreiten, aus der wir dann ja gar nicht rauskommen. Wir müssten ja immer wieder sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und da kommen wir gar nicht zum Ziel, worum es eigentlich geht und inhaltlich zu debattieren.
Frau Schimpke, Leitung weg. Da müssen wir gleich nochmal nachhaken, denn offenkundig ist da gerade eine Leitung zusammengebrochen. Wir machen trotzdem weiter. Wir haben einen in der anderen Leitung, Herrn Blum aus Wuppertal, einen Hörer. Guten Tag, Herr Blum.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Ja, Ihr Anliegen.
Ich würde gerne anmerken, nach den vielen Änderungen in der Politik in den letzten 2 Jahren, nach dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. All diese Änderungen sind ja in keinem Koalitionsvertrag zu finden. Also sollten wir, das wäre meine Empfehlung für die Ampel, diesen Koalitionsvertrag nochmal grundsätzlich neu schreiben, neu verfassen, und zwar tatsächlich mit offenem Ende. Wenn ich beispielsweise eine Diskussion höre über das Ehegattensplitting, und es wird darauf verwiesen, es war ja nicht im Koalitionsvertrag, also ist es nichts, was wir in den nächsten 2 Jahren umsetzen. Wenn immer wieder darauf verwiesen wird, dass natürlich die Änderungen durch den Krieg in der Ukraine keine Reflexion im Koalitionsvertrag finden konnten, dann ist es doch das Natürlichste der Welt, die Inhalte nochmal klar und sauber zu besprechen und die Aktualisierung vorzunehmen, die offensichtlich dringend notwendig sind.
Mhm. Dankeschön, Herr Blum, für diese Äußerung. Ganz kurze Frage, Herrn Stegner. Ist das realistisch, dass man nochmal den Koalitionsvertrag aufmacht und sagt, okay, bestimmte Dinge konnte man nicht absehen, neue Lage eingetreten, Stichwort Krieg in der Ukraine, müssen wir nochmal ran? Oder ist das, wie würden Sie das sehen?
Das glaube ich nicht, aber er hat natürlich schon recht. Man muss dann auf Dinge auch reagieren, ob sie im Koalitionsvertrag stehen oder nicht. Das haben wir ja auch getan. Wenn Sie die Konsequenzen der Zeitenwende betrachten, haben wir eine ganze Menge Dinge getan, die nicht so eingeplant gewesen sind. Übrigens auch in anderen Politikbereichen, dass wir Kraftwerke wieder ans Netz nehmen mussten, um die Energieversorgung zu sichern, war ja nicht unser Plan. Das hat die Dinge schwerer gemacht. Da muss man sich anpassen. Aber mitten in der Legislaturperiode sich nochmal mit sich selbst zu beschäftigen, das neu zu verhandeln, das, glaube ich, dafür sind weder die Zeit noch die, das kann man, glaube ich, nicht tun. Aber sich anpassen an die Realität, das muss man schon. Das hat die Regierung, glaube ich, auch getan.
Mhm. Frau Schimpke ist wieder zugeschaltet. Ich hoffe, Sie konnten noch das meiste hören, was Frau Dunz auch an Ihre Adresse vorhin gesagt hat, Frau Schimpke. Und ich wollte auf jeden Fall Ihnen jetzt auch eine Chance geben, darauf zu reagieren.
Ganz herzlichen Dank. Also Frau Dunz, wir denken uns das ja nicht aus, aber das ist das Empfinden der Menschen. Und jeder, der mit den Leuten vor Ort spricht, weiß ganz genau, was den Menschen zurzeit auf dem Herzen liegt. Und das ist tatsächlich das Empfinden, dass wir es hier mit einer Verbotspolitik fern jeglichen Wissens zu tun haben. Und darauf müssen wir doch reagieren, darauf müssen wir doch Antworten geben, dass Menschen Angst haben, durch ein Gebäudeenergiegesetz, durch ein Heizungsgesetz plötzlich mit der Entwertung ihres Eigentums zu tun zu haben. Die müssen zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen. Ja, und ich meine, das stemmt man nicht mal einfach so aus der Hüfte. Und dann als Bundesregierung zu sagen, aber die Haushalte, die 40.000 Haushaltseinkommen haben, na, die fördern wir doch großzügig. Ich bitte Sie, das ist doch das unterste Level.
Da bin ich Ihrer Meinung, Frau Schimpke. Ihrer Meinung. Ich hatte ja gesagt, die tiefe Verunsicherung durch das Heizungsgesetz. Ja.
Ja. So. Ja. Und all das führt doch am Ende dann auch zu dieser Entwicklung, die wir im Moment eben auch haben. So, und mehr habe ich leider nicht gehört.
Ja, da war zum Beispiel auch noch die Rede davon, dass Sie zum Beispiel Herrn Habeck wie Sie Herrn Habeck vorhin titelten, der sich nicht für Wirtschaft interessiere. Und Frau Dunz sagte, jetzt nehme ich das mal auf, Frau Dunz, sagte, ja, das ist ja genau so ein Tonfall, der eigentlich in die falsche Richtung dann die Leute leitet, weil Herr Habeck interessiert sich natürlich für Wirtschaft, aber kann vielleicht nicht in jeder Sache drinstecken, Frau Dunz, so habe ich Sie verstanden.
Genau. Er hat Defizite, aber er interessiert sich natürlich für Wirtschaft und das finde ich einfach eine unnötige Schärfe.
Ja, aber zu dieser Schlussfolgerung kommen wir doch, weil wir es permanent mit Entscheidungen zu tun haben, die in keiner Weise den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechen.
Unser Thema heute in Kontrovers ab in die Sommerpause. Wie finden Ampel und Union aus ihrem Formtief wieder heraus? Meine Studiogäste Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerk Deutschland, Jana Schimke, Bundestagsabgeordnete der CDU aus dem Wahlkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg und Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter Wahlkreis Pinneberg und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ja, wir haben vor den Nachrichten sehr kontrovers diskutiert und ich denke mal, das wird es gleich weitergehen. In der Leitung ist Herr Flemmer aus Köln. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Gordon Flemmer hier.
Ja.
Ist richtig. Ich komme aus Köln und ich reise gerade durch Mecklenburg-Vorpommern und durch Brandenburg. Und ich glaube, wenn man hier mal durch die Region fährt, erkennt man relativ schnell, welche Probleme hier eigentlich vor Ort sind. Die Probleme hier vor Ort sind nämlich nicht Heizungsgesetz oder Gendersprache oder. Hier sind Probleme wie, wo kriege ich den nächsten Arzt? Ich habe gelacht darüber, dass eine Polizeistation in einem Dorf einmal in der Woche besetzt ist. Einmal in der Woche, das muss man sich mal überlegen. Und von ÖPNV möchte ich gar nicht erst reden. CO2-Preis wird erhöht, gleichzeitig gibt es aber kein ordentliches ÖPNV-Netz. Und dann vor diesem ganzen Hintergrund, vor diesen abgehobenen Diskussionen, die in Berlin geführt werden von der Koalition, muss ich mich dann schlussendlich auch nicht wundern, wenn hier auch gut situierte oder mittlere Einkommensklassen in diesen ländlichen Regionen einfach per se AfD wählen, weil sie einfach frustriert sind, dass die Politik, die Bundespolitik es einfach nicht schafft, auch diese regionalen Probleme, die hier vorherrschen, zu lösen. Vielleicht noch einen Punkt zu Herrn Lindemann. Ich glaube, die Diskussion ist auch zu verkürzen. Man sagt, Herr Lindemann ist ein Wirtschaftsexperte und das sei jetzt schon ein Wirtschaftsexperte zu viel. Wenn man Herrn Lindemann genau zuhört, er hat genau den Blick für diese Mittelständler. Und das braucht die CDU und das braucht gerade Deutschland, dass dieser Mittelstand, diese mittleren Einkommen wieder viel, viel mehr in den Fokus genommen werden, damit man der AfD endlich die hohen Umfragewerte nehmen kann.
Mhm. Vielen Dank, Herr Flemmer. Ich würde am liebsten damit erstmal Frau Schimke konfrontieren. Ja. Denn es klang ja auch vor den Nachrichten an, dass in bestimmten Regionen Ostdeutschlands, hatte Frau Dunz gesagt, die, ich sag mal, etablierten Parteien der AfD fast schon das Terrain überlassen haben. Wie erleben Sie das in Brandenburg? Würden Sie diesen Vorwurf auch als brandenburgische Abgeordnete auf sich sitzen lassen, Frau Schimke?
Also nein, wir überlassen das Terrain natürlich nicht der AfD. Aber Herr Flemmer hat natürlich ein paar Probleme angesprochen, die wir tatsächlich haben. Aber das ist nicht der Grund, warum die AfD so stark ist. Also es ist richtig, dass wir beim ÖPNV, der ländliche Raum ist natürlich ausgedünnt und wir haben auch deutlich zu wenig Ärzte. Auch das stimmt. Aber die Leute, wir müssen davon wegkommen, immer zu glauben, man muss einfach nur mehr Geld ins System pumpen und dann wählen die Leute schon die richtige Partei. Das ist nicht das Problem im Osten. Die Menschen haben sich eine Menge aufgebaut, auch wenn der Bus nur einmal die Stunde fährt. Die haben sich eine Menge aufgebaut und die haben einfach mal Angst, dass es durch eine Politik wie diese ihnen genommen wird, dass es kaputt gemacht wird. Wissen Sie, die jungen Leute aus dem ländlichen Raum, die mich im Bundestag besuchen, die wollen ihr Moped fahren. Ja, die wollen ein schönes Auto haben später mal. Und das muss auch nicht unbedingt ein Elektrofahrzeug sein. Die wollen ihr Steak essen. Ja, die wollen sich ein Eigenheim bauen irgendwann und Eigentum erwerben. Und das sind doch die großen Fragen, die da gerade zur Disposition stehen. Und das ist das, was hier auch im Osten, innere Sicherheit, Sie kennen das alles, Asyl, Migration, das ist das, was die Leute am Ende dann auch zu dieser Partei treibt.
Ja. Herr Stegner, wenn Sie das so hören, kann es sein, dass sich die Ampel als auch die Koalition aus Sicht vieler Bürger doch nicht mehr um das Wesentliche kümmert? Also ich sag mal, sich zu wenig mit Lebensthemen, Lebenswirklichkeiten beschäftigt und viel zu sehr vielleicht auf Berlin-Mitte-Themen setzt, um es mal so auszudrücken?
das mag manchmal der öffentliche Eindruck von Diskussionen sein, faktisch ist es überhaupt nicht so.
Ja, wie können wir denn aber, wie
kann zum Arbeitsmarkt, wir machen Beschlüsse zur Energie gemacht, wir machen Beschlüsse zum Bürgergeld gemacht, wir haben den Mindestlohn erhöht und vieles andere mehr. Aber mich ärgert wirklich, ehrlich gesagt, diese Haltung zu sagen, die Leute haben Ängste, also verstärken wir sie am besten noch ein bisschen und reden von Verbotsparteien und sowas. Das ist doch großer Unfug. Die Rechtsradikalen haben für alles nur sozusagen Sündenböcke, aber keinerlei Lösung. Wir haben Lösungen und die Union sollte dann mit Lösungsvorschlägen kommen. Und dann können wir die gegeneinander stellen, gucken, was die Bürgerinnen und Bürger richtig oder falsch finden. Von uns hat ja recht mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir in den neuen Ländern uns Mühe geben müssen, dass wir wieder stärker verankert sind in der Gesellschaft. War nicht ganz so leicht für die SPD, die war eine Neugründung nach der Einheit. Und das ist schwer in manchen Gebieten, wo die Bürger-Zivilgesellschaft sehr schwach geworden ist, dagegen zu halten. Ich bin relativ oft dort unterwegs und das ist eine wirkliche Herausforderung. Aber wenn wir die Ängste verstärken, genau das habe ich eben entnommen aus dem, was Frau Schimpke gesagt hat, und die Realität grob verzerren, als ob es wirklich Verbote gäbe, das ist doch alles Unfug. Und im Übrigen in Brandenburg haben wir eine große Koalition. Da regieren wir gemeinsam mit der Union. Das heißt, das ist doch eine Selbstbeschimpfung sozusagen, wenn man das so macht. Ich glaube, wir müssen den Menschen klar machen, es gibt für manche Dinge keine einfachen Lösungen. Das verschwindet nicht von heute auf morgen, dass wir genügend Ärzte haben oder dass der ÖPNV in ländlichen Regionen fährt, tut er uns im Westen teilweise auch nicht. Da haben wir noch Verbesserungen vor uns. Aber man kann doch auch mal sagen, in der Situation, in der wir sind mit dem Krieg mitten in Europa, wo wir Milliarden ausgeben, zu Recht ja auch, um die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung zu unterstützen, sind wir immer noch vergleichsweise gut durch die Krise gekommen, wenn man uns mit Nachbarländern vergleicht. Und dann müssen Dinge, vielleicht auch dauern die auch ein bisschen länger, bis man sie hinbekommt. Aber nichts wird besser, wenn man die Ängste verstärkt, anstatt an der Lösung mitzuwirken, was die demokratischen Parteien tun sollten, statt zu glauben, man kann da ein bisschen Beifall machen, wenn man die populistischen Themen hier nach vorne rückt, wie das Frau Schimpke eben wieder getan hat.
Ja. Herr Stiegner, ich will Sie aber mal, gar nicht bei Ihnen ein. Ich will aber noch mal,
gar nicht bei Ihnen ein.
Ja, ich will aber nochmal dieses Zusammentun oder Zusammenarbeiten der demokratischen Parteien ansprechen. Da gibt es eine Mail von Maike Aurel. Sie schreibt, meiner Meinung nach liegt das Formtief der Ampel vor allem an der FDP, die sich mit Scheindebatten gegen jeden grünen Gesetzesvorstoß stellt. Hier wird attackiert, verzögert und Klimaschutz entkernt. Das verunsichert die Bürger und ist auch ein Bruch des Koalitionsvertrages. Das heißt, die sagen vorhin, Herr Stegner, wir haben die Lösung, wir machen aus, wir treiben voran, aber es kommt beim Bürger nicht rüber. Ich könnte genauso gut sagen, Herr Scholz sagt immer wieder, der Bundeskanzler, er will durch gutes Regieren überzeugen, aber irgendwie kommt das bei den Leuten nicht an. Wo ist da der Bruch? Warum klappt das
nicht? Da wird zu viel gestritten. Da wird in der Tat zu viel gestritten. Und die Nervosität, die beide haben, FDP und Grüne, ist mir manchmal zu groß. Die SPD tritt manchmal als Schiedsrichter da in Erscheinung. Das ist zwar in Ordnung. Ich war selber mal Fußballschiedsrichter, das ist eine gute Sache, aber da schießt man keine Tore. Also insofern würde ich durchaus zustimmen. Da müssen wir vielleicht auch manchmal energisch dafür sorgen, dass diese Debatten nicht so sehr nach außen getragen werden. Trotzdem kommt am Ende noch gemeinschaftlich genügend heraus, dass ich glaube, dass es in der Sache richtig ist, aber Kommunikation ist in der Demokratie extrem wichtig. Und in der Tat, ich glaube, man profitiert auch nicht davon, wenn man den Eindruck erweckt, man sei Opposition in der Regierung oder man kriegt bessere Zustimmung, wenn man das eigene Profil besonders rausstellt, sondern wir müssen als Regierung gemeinsam handeln. Ich glaube, wir tun das in vielen Dingen auch, nehmen die Außenpolitik als Beispiel und machen das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber richtig ist, dass ist weder den Medien anzulassen noch den Bürgern. Da müssen wir besser werden und ich hoffe, dass das nach der Sommerpause auch geschieht. In der Substanz ist es jedenfalls so schlecht nicht.
Frau Dunz, ich will Sie noch mal auf etwas ansprechen. Herr Stegner hat gesagt, kommunikativ läuft das alles nicht so richtig gut manchmal und nicht richtig rund. Aber müsste es nicht ab und zu auch mal ein Stoppschild geben, was gesetzt wird? Ich sage das so ein bisschen auch, weil ich hier eine Mail von Jutta Kudrinski aus Hamburg vor mir habe. Die sagt, es ist erforderlich, dass die FDP endlich begreift, dass sie nicht in der Opposition ist, sondern Teil der Regierungskoalition. Dort wurden Verabredungen getroffen und die sind jetzt umzusetzen. Die Arbeitsverweigerung der FDP muss aufhören, die anderen Ministerien arbeiten ja. Und eine andere Hörerin per Mail, deren Namen leider nicht dabei steht, schlechte Politik ist Klientelpolitik, die die Bevölkerung spaltet und gegeneinander ausspielt. Für die Ampel ist es dringend erforderlich, dass man sich von den Freien Demokraten löst.
Tja. Ja, und dann? Also meine Prognose ist ja, diese Koalition wird durchhalten bis zur nächsten Wahl. Und ich teile diese Meinung nicht, aber ich möchte sie wiedergeben, warum die FDP das macht. Sie selber hat ja eine bittere Erfahrung in der schwarz-gelben Koalition unter Merkel gehabt. Danach kam sie nicht mehr in den Bundestag. Und bei ihr ist daraus die Überzeugung entstanden, wir müssen unser eigenes Profil auch in einer Regierung schärfen. Und deswegen treten die zum Teil so auf, wie sie das gerade machen, indem sie eben nach außen sehr scharf kommunizieren, was sie nicht wollen und dann vor allem auch in den Konflikt zu den Grünen gehen. Wenngleich, Herr Stegner, ich glaube, dass es häufig so ist, dass der Bundeskanzler ganz schön viel Sympathie mit FDP-Vorschlägen hat und mit dem Finanzminister Lindner und er auch aus dem Grunde gerne mal schweigt. Die Analyse von Leuten, die sich klug damit beschäftigen, ist, dass diese Profilschärfung einer Partei in der Regierung häufig zulasten aller Koalitionspartner geht und die Partei selber daraus gar nicht den großen Erfolg zeichnen wird. Wir sehen das auch an den Umfragen. Alle drei Koalitionsparteien haben ja sehr viel schlechtere Umfragewerte, als damals das Wahlergebnis war. Und wenn eine Regierung geschlossen vorangeht, relativ ruhig Dinge entscheidet, zahlt es bei allen ein. Dann sagt man, die kriegen das hin und dem Einzelnen ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wer da der Haupttreiber war. Hauptsache, das läuft und wir haben es mehrfach in der Sendung angesprochen. Es ist mit dem Krieg in Europa eine neue Situation entstanden, wo sich vieles meiner Ansicht nach unterordnen muss, weil es so gewaltig ist, weil es so bedrohlich ist, weil wir überhaupt noch gar nicht wissen, wohin dieser Krieg führen wird. Wir wissen nicht, ob wir nicht alle noch sehr viel mehr betroffen davon sein werden. Und vorhin hatte es ein Hörer angesprochen, hat gesagt, im Koalitionsvertrag ist das alles nicht verankert. Und ich habe auch mehrfach darauf hingewiesen, ich finde, das hat diese Regierung insofern auch verdient, dass das klar gemacht wird. Es gab noch keine Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg, die in eine solche Situation gekommen ist. Und man stelle sich jetzt mal vor, es hätte diesen Krieg nicht gegeben, dann wäre die Zeitenwende vermutlich mit dem Klimawandel einhergegangen und man hätte ein großes Potenzial, finanzielles Potenzial gehabt, das viel mehr möglich gewesen wäre, zu bezahlen, auch staatlich zu bezahlen. Das ist nicht der Fall. Und deswegen, Frau Schimpke, wenn Sie sagen, die Menschen wollen ihr Haus, ihr Steak, ihr Auto, ja, natürlich. Und das werden sie auch weiter haben. Nichts spricht dagegen. Man muss nur meiner Ansicht nach auch von Unionseite dafür plädieren, wir werden das alles behalten können, aber wir müssen trotzdem umdenken. Es könnte sein, nicht mehr so viel Steak. Es könnte sein zu sehen, dass die Massentierhaltung, die wirklich entwürdigend für das Geschöpf ist, dass wir davon weg müssen. Und ja, ein Auto zu fahren, natürlich wird das nicht verboten oder nicht mehr der Fall sein. Trotzdem muss man umdenken, dass es umweltbewusster wird. Und da hat die Union eine riesige Verantwortung, das mit voranzutreiben.
Ich möchte gerne auch bei der Union bleiben, bevor Frau Schimpke kommt, möchte ich nämlich Herrn Otto aus dem Mainz-Kinzig-Kreis, der in der Leitung wartet, ansprechen. Guten Tag, Herr Otto.
Guten Tag.
Ihr Anliegen?
Mein Anliegen ist, kurz mal skizziert, ich bin aus der Babyboomer-Generation und habe mich zu einem Wechselwähler entwickelt, also keine feste Partei. Und von meiner Sichtweise ist es gut, dass wir eine Veränderung in der Regierung hatten. Wenn man jetzt mal 8 Jahre Gerhard Schröder abzieht, regiert die CDU seit 40 Jahren. Und da ist auch nichts besser geworden. Oder es gibt Themen, die hätte man, egal welcher Couleur man ist, angehen müssen. Die hätte man sehen müssen. Ja, dass ein Wirtschaftsminister Altmaier die Photovoltaik kaputt macht und die Windkraft kaputt macht. Ja, und jetzt bräuchten wir diese Energieträger. Das muss man halt auch mal sehen. Und das kann eine Regierung, die jetzt gerade mal 2 Jahre dran ist, die kann nicht 40 Jahre Versäumnis aufholen. Ja, und da braucht es halt auch ein bisschen Zeit.
Das heißt, die Merkel-Regierung hat zu viele Baustellen hinterlassen, Ihrer Meinung nach.
Ja, und ich finde, das sieht man jetzt, wenn man sich da mit Gesellschaft und Politik beschäftigt, dann sieht man das auch, wie das jetzt so aufploppt, was liegen geblieben ist, was man hätte angehen müssen. Und nochmal, egal welcher Couleur, außer ich bin jetzt in dieser Nazi-Partei, ja, die da eh alles schlecht redet, hätte man das sehen müssen und für die Zukunft in die Hand nehmen müssen. Ja, und die Bürger in Deutschland, das zeigt da jetzt dieses Heizungsgesetz, sind es nicht gewohnt, unbequeme Gesetze zu bekommen, ja, die einem aus der Komfortzone herausbringen. Also es ist traurig, dass wir in Deutschland nicht 130 auf die Autobahn hinkriegen. Mhm. Es gibt andere konservative europäische Regierungen, die das ohne großes Gezeter machen. Mhm. Und wir kriegen es nicht hin. Ja. Das ist eigentlich peinlich.
Herr Otto, vielen Dank. Ich glaube, Ihr Punkt ist rübergekommen. Er deckt sich so ein bisschen mit einer Mail von Andreas Mika, die ich gleich mal hinzufüge. Er sagt, auch ich erwarte von einer oder von jeder Regierung eine zukunftsorientierte Gesetzgebung für die nächsten 10 bis 50 Jahre. Dabei geht es auch um eine für Einzelne unangenehme Gesetzgebung. Ja, wer traut sich daran, Herr Stegner? Ist das jetzt genau das, was die einen fordern, nämlich unangenehme Gesetzgebung, was dann die anderen zu Panikattacken bringt? Beispiel Heizungsgesetz?
Naja, unangenehm ist es schon, wenn wir unsere Lebensweisen ändern müssen. Und wenn man sich dann auch noch mit äußeren Herausforderungen konfrontiert sieht, wie den Krieg, die uns zwingen, Dinge zu tun, die wir nicht vorhatten. Das ist schon so. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man das natürlich trotzdem ins Verhältnis setzen. Und mein Eindruck ist, dass manches eben auch in der öffentlichen Diskussion anders ist, als wenn man mit den Leuten redet. Also ich höre ganz oft, dass gesagt wird, der Kanzler sei zögerlich, wir würden die Ukraine nicht genug unterstützen. Die Rückmeldung, die man aus der Bevölkerung aber überwältigend bekommt, und zwar sehr viel mehr, als ich das aus früheren Jahren kenne, ist, dass sie sagen, finden das gut, dass ihr so besonnen auftretet, zieht uns bitte nicht in den Krieg, achte darauf, dass das im Konsens mit den Verbündeten bleibt. Das heißt, es gibt auch diesen Teil. Und man darf sich vielleicht in Teilen auch nicht von den Umfragewerten allzu soll verrückt machen lassen. Und nicht jede öffentliche Diskussion entspricht auch dem wirklichen Tatsachen, wie wir sie haben.
Mhm. Aber Herr Gerst, wenn ich kurz einwerfen darf, es geht doch hier nicht um unbequeme Gesetze, wo wir uns einfach mal alle ein bisschen zusammenreißen müssen. Es geht um Gesetze, die in der Sache falsch sind. Schon jetzt ist die große Mehrheit der Neubauten beispielsweise fußen auf erneuerbaren Energiequellen. Das heißt, wir haben bei der Bevölkerung schon jetzt ein Umdenken. So, aber ich kann doch nicht eine Politik mit der Brechstange machen. Wissen Sie, das wird hier als eine Petitesse dargestellt, als wenn wir alle irgendwie nicht imstande sind, mal um die Ecke zu denken. Nein, es geht darum, dass Menschen jetzt schon wissen, wenn wir künftig alles auf E-Mobilität beispielsweise umstellen, dass das sich nicht mehr jeder leisten kann. Abgesehen davon ist es gar nicht umsetzbar, an jedem Haushalt eine Ladestation zu installieren. Also die Leute wissen doch, dass die Politik, dass die Ziele, die jetzt ausgereicht werden, sich gar nicht in die Praxis umsetzen lassen. Und das ist das, was wir kritisieren. Wir möchten, dass wir für die Zukunft sicherlich den richtigen Weg gehen und auch den Klimaschutz im Blick haben. Aber wir können nicht die Wirtschaft abwürgen und eine Deindustrialisierung betreiben. Da haben wir eine ganz klare Priorität. Und das ist das,
was da muss ich Sie aber nochmal mit einer Mail von Marco Paul konfrontieren oder mit einer WhatsApp-Nachricht von Marco Paul. Er sagt, über allem schwebt der Klimaschutz und nur damit kann die Menschheit überleben. Und er fragt, hat die CDU dafür ein Konzept, also für den Klimaschutz?
Natürlich haben wir den und wir waren doch in den letzten Jahren auch nicht untätig. Das ist doch ein Framing, das hier in der Öffentlichkeit stattfindet, das so überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Wir sind die Partei, die sich immer um die Schöpfung bemüht hat und dann natürlich auch die richtigen Entscheidungen. Aber nochmal, es geht darum, eine Politik, na, da brauchen Sie nicht lachen, Herr Stegner, es geht darum, eine Politik zu machen, die die Menschen mittragen und mitmachen. Was Sie tun, ist, Sie spalten diese Gesellschaft massiv und führen sie an den politischen Rand. Und das können wir nicht akzeptieren. Ja? Und
also deswegen sind wir da auch so
vehement.
Verzeihen Sie, Frau Schimke.
Herr Stegner. Angela Merkel trägt nicht die Verantwortung dafür, dass wir heute, dass 25% aller Unternehmen darüber nachdenken, ihr Geschäft aufzugeben, dass wir 14% mehr Prozentpunkte mehr Insolvenzen haben als im Vorjahreszeitraum, dass wir uns immer noch in einer Inflation befinden, wobei das europäische Ausland längst wieder auf besseren Kennwerten ist. Das sind doch Dinge, die Sie zu verantworten haben.
Also,
das
hat
doch
mit Frau Schimke, mal ganz ehrlich.
Wir stehen ja ganz kurz, wir haben noch eine Hörerin in Leitung, aber ganz kurz.
Manchmal habe ich ja den Eindruck, Frau Merkel sei Mitglied der SPD gewesen, aus dem, was Sie sagen. Aber ich will Ihnen mal schon eines sagen. Die Herausforderung ist doch, unsere Generation hat in Frieden und Wohlstand gelebt. Es galt für keine davor. Und unser Auftrag ist dafür zu sorgen, dass es für unsere Kinder und Enkel auch gilt. Deswegen ist es im Klimaschutz nicht irgendwie ein bisschen was, sondern das müssen wir hinbekommen, und zwar auf eine Art und Weise, dass unsere Industriegesellschaft das sozialverträglich hinbekommt. Genau das tun wir. Insofern sollten wir nicht gegen Pappkameraden kämpfen, sondern sich daran beteiligen, genau das umzusetzen. Das ist nämlich unsere Verantwortung als demokratische Partei.
Ja. Wir haben noch eine Hörerin, und die möchte ich gerne noch zu Wort kommen lassen. Frau Hoffmann aus Brandenburg. Guten Tag.
Ja, hallo, Barbara Hoffmann. Ich wollte nur sagen, insgesamt als Resümee, die Menschen haben, das wird auch immer wieder ganz deutlich, gerade bei dem, was die CDU-Politikerin gesagt hat, die Menschen haben ganz große Angst vor Veränderungen. Das Problem ist aber, diese Veränderungen müssen kommen. Wir können das gar nicht verhindern. Das Klima zeigt es uns an. Und ich möchte noch sagen, die Politik, die die Ampelregierung macht, die ist endlich einmal richtig. Das, was vorher die CDU in den vielen Jahren gemacht hat, war viel zu wenig. Jetzt wird es endlich angegangen, das Problem.
Ein Lob also für die Ampelkoalition von Frau Hoffmann. Mit dem
ja,
Herr Stegner.
Ich finde, was ich noch sagen wollte, die Medien müssen auch viel stärker darauf eingehen. Die Medien untermalen das natürlich alles noch, indem ganz, ganz viel schlecht geredet wird. Das Positive müsste viel mehr herausgekehrt werden. Die Veränderungen müssen angegangen werden. Wir kommen nicht drum rum.
Gut, ich denke mal, Herr Stegner kommt mit Ihrem Lob gut klar. Frau Dunz mit der Medienkritik vielleicht etwas weniger.
Ja, also natürlich sind wir immer die Überbringer der schlechten Nachrichten, und deswegen würde ich auch gerne das Selbstlob von Herrn Stegner aufgreifen, dass sie das sozialverträglich tun. Da ist meiner Ansicht nach ein ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter zu setzen. Wenn wir sehen, ganz konkret Heizungsgesetz, Förderung für den Einbau einer Wärmepumpe, Höchstförderung 21.000 Euro. Wir kennen die Zahlen, wir kennen sie von den Handwerkern, die sagen, wenn das ein oder andere ein bisschen mitsaniert werden muss im Haus, sind sie ganz schnell bei 50, 60, 70.000 Euro. Und dass diesen Finger muss man in die Wunde legen, weil das ist einfach so.
Da müssen wir etwas tun, haben Sie recht.
Ja, und das müssen wir machen, finde ich. Ja. Und insofern mehr Positives zu berichten, das ist, glaube ich, immer gut, wenn man die Erfolge dann auch darstellen kann. Beim Klimaschutz sieht es insgesamt sehr schlecht aus. Und insofern stimmt, was Frau Hoffmann sagt, es muss angegangen werden. Bedauerlicherweise neben dieser gewaltigen Herausforderung mit dem Krieg in Europa, und die Ressourcen sind endlich und das Geld des Bundeshaushalts ist auch endlich, und deswegen geht es an unseren Wohlstand, das muss man so klar sagen, und die Reicheren können es verkraften, aber die wirklich das nicht stemmen können, denen muss dieser Staat mehr unter die Arme greifen.
Ja, da haben Sie ein schönes Lastenheft zusammengeschrieben, Frau Dunz. Ich will, weil uns die Zeit langsam zu Ende geht für diese Sendung Kontrovers, noch kurz Herrn Raffaele Ferdinando Schacher zitieren mit einer E-Mail. Er sagt, Olaf Scholz ist ein genialer Meister von Euphemismen der Extraklasse. Das heißt, er wünscht sich weniger Schönreden. Und ich möchte eine kurze Schlussrunde mit Ihnen dreien darauf aufbauen. Denn Olaf Scholz hat versprochen, auch bei seiner letzten Pressekonferenz am Freitag, bei weiteren Vorhaben nach der Sommerpause soll es weniger laut zugehen und auch schneller. Deshalb Ihre Prognose, Herr Stegner. Liegt der Kanzler richtig? Wird das so kommen nach der Sommerpause? Läuft es dann etwas runder? Ganz kurz bitte die Antwort.
Die Antwort lautet ja.
Die Antwort lautet ja. Gut, Sie sind optimistisch. Frau Schimke, was ist Ihre Antwort?
Ich wüsste nicht, wie der Kanzler nach der Sommerpause eine ruhigere Politik machen sollte, weil das ändert ja in der Sache nichts. Die Probleme sind weiterhin da, die schlechten Gesetze ebenso. Und insofern bin ich gespannt, was da auf uns zukommt, ja.
Ja, Frau Dunz, Sie sind als Hauptstadtkorrespondentin des Redaktionsnetzwerks Deutschland, wie gesagt, wie ich es anfangs der Sendung sagte, nah dran. Sie haben das Versprechen des Kanzlers auch erlebt. Sie waren in der Sommerpressekonferenz dabei. Was haben Sie gedacht, als der Kanzler das versprach?
Der Wille ist da bei allen dreien Koalitionspartnern. Ich sehe noch nicht, wie sie das schaffen wollen, weil die Probleme nicht weniger werden und die Wahlen große Nervosität auslösen werden. Wir haben sozusagen Midterms im Oktober mit Hessen und Bayern und das ganz, ganz große Entscheidungsjahr, wohin auch diese Republik steuern wird, meiner Ansicht nach, ist nächstes Jahr mit 3 Wahlen in Ostdeutschland, wo nach dem jetzigen Stand der Dinge die AfD die stärkste Kraft werden kann, und dann wird diese Bundesregierung ganz anders unter Druck kommen noch. Und deswegen glaube ich nicht an ruhigere Zeiten.
Okay, 2-1 war das Urteil, wenn ich es zusammenfasse. Das war kontrovers heute mit Christina Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, mit Jana Schimke von Bundestagsabgeordneten der CDU und mit Ralf Stegner von der SPD. Mein Name ist Theo Gers und auch von mir der Wunsch, kommen Sie gut durch diesen Sommer.